Israel, ich habe es letzte Woche angekündigt, eine Predigtreihe zu diesem Thema zu machen, weil seit 2 Wochen sind die Augen der Welt wieder verstärkt auf Israel gerichtet, gerade die Augen der Christenheit. Und gerade diese kriegerischen Auseinandersetzungen werden mit Interesse verfolgt und Bedenken, Befürchtungen, Neugier vielleicht auch, Hoffnungen, aber auf alle Fälle viele Fragen, die das aufwirft, die sich auftun, wenn man die momentane Lage in Israel betrachtet. Und schon immer hatte Israel so eine ganz besondere Rolle in dieser Welt. Ja, wenn wir ihre Geschichte anschauen, vor nahezu 2000 Jahren wurde das Volk aus ihrem Gebiet vertrieben, zerstreut in die ganze Welt. Die Römer, die zu der Zeit dieses Gebiet beherrschten, wurden abgelöst von den Byzantinern. Dann eroberten die Moslems das Land und so ging das weiter die vergangenen Jahrhunderte, bis dann dieses Osmanische Reich auch zerfiel. England dann eine Mandatsherrschaft bekam und zum Ende des Zweiten Weltkriegs dann wurde auf diesem Territorium Palästina der Staat Israel gegründet. Historisch gesehen einmalig, unvergleichbar. Es gibt keinen Vergleich weltweit, dass ja, so ein Volk über all die Jahrtausende ohne eigenes Land ihre Identität bewahrt, als Volk erhalten bleibt. Es gibt nichts Vergleichbares. Es ist ein Wunder Gottes, was geschieht an diesem Volk. Und so ruft der Staat Israel aber auch immer wieder auf der anderen Seite Spannungen hervor. Und der Prophet Zacharja hat schon davon gesprochen. Er spricht einmal von einem Taumelbecher, einer Schwelle des Strauchelns, ja, ein Jerusalem, ein Laststein für die Nationen. Alles solche Bezeichnungen, Stolperstein. Eine Spannung, die Israel hervorruft in der Welt. So auch die gegenwärtige Situation, diese kriegerischen Auseinandersetzungen, etwas, was die ganze Aufmerksamkeit wieder hinein in den Nahen Osten richtet. Ist das, was dort geschieht, vielleicht die Erfüllung so mancher Prophetie, fragen sich die einen. Die Meinungen gehen hier immer, wie es schon immer war, weit auseinander. Die einen sagen dies, die anderen sagen das. Die einen halten Israel, den Staat und auch die Juden im Allgemeinen verantwortlich für das ganze Dilemma in dieser Region. Manche halten sogar die Juden verantwortlich für das ganze Elend in der Welt. Ja. Und die anderen, vorrangig Christen, sehen bei all dem, was im Orient geschieht, gleich die Erfüllung aller Prophetien. Und so möchte ich jetzt mal in den nächsten Wochen 2 bis 3 Predigten, so denke ich, mit euch schauen, was es denn mit dem Geheimnis Israel auf sich hat, was wir aus der Bibel, aus dem Neuen Testament darüber auch erfahren. Die Überschrift habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern die habe ich mir beim Apostel Paulus geklaut. Er spricht von Israel, von einem Geheimnis in seinem Brief, den er an die Gemeinde in Rom schreibt. Doch nicht so, so weit bin ich noch nicht. Er schreibt ausführlich, bis die ersten 8 Kapitel schreibt er an die Römer, all das, was das Evangelium betrifft, wie sie hineinkommen in das Heil, in Christus, wie sie Errettung erfahren. Und dann ab Kapitel 9 schwenkt er um und kommt auf das Thema Israel zu sprechen. Und wir starten, jetzt kannst du es ranmachen, mal mit dieser Aussage, die mir den Anlass für diese Überschrift gab, Römer 11, Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, und die Schwestern sind hier inbegriffen, ja, das wissen wir, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei. Paulus spricht hier von einem Geheimnis, von welchem er will, dass die Geschwister in Rom darüber Bescheid wissen, nicht in Unwissenheit bleiben. Sie sollen darüber Bescheid wissen. Er sagt, dieses Geheimnis, Paulus spricht nämlich an anderen Stellen noch von anderen Geheimnissen, die es so gibt, aber hier geht es um das Geheimnis Israel. Damit ihr nicht euch selbst für klug haltet, sagt er. Kann das sein, dass es da welche gegeben hat, die sich in Bezug auf Israel für klug gehalten haben? Gibt es das heute noch? Hier bei uns nicht, ne? Hier bei uns nicht. Aber Paulus hat da wahrscheinlich festgestellt, es gibt Geschwister, die sich bei diesem Thema Israel für klug halten. Anscheinend eine Menge von Gedanken, Spekulationen, Theorien, Ansichten, die so in christlichen Kreisen kursieren bis heute. Und Paulus macht also deutlich, dass es hierbei eine große Gefahr gibt, auch sich in Bezug auf Israel, in Bezug auf dieses Geheimnis, sich zu irren, dass man sich für klug hält, sich überhebt, weil man meint, ich habe es verstanden, ich weiß, wie es geht, wie sich das alles verhält, und kommt dann zu falschen Schlussfolgerungen, zieht falsche Schlüsse daraus. Und das will Paulus nicht, sondern er steigt gleich richtig in dieses Thema ein. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird, sagt er. Verstockung oder auch Verhärtung könnte man auch übersetzen. Das sind Dinge, die jeweils einen passiven Teil haben, aber auch einen aktiven Teil. Etwas, was geschieht von außen her, aber auch etwas, was geschieht von innen her. Verstockung. Wir kommen später darauf nochmal zu sprechen. Hier geht es also um die absolute Souveränität und Autorität Gottes, aber auch um die freie Entscheidung des Menschen. Und damit zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel eine Spannung zwischen der Autorität und der Souveränität Gottes, seiner Erwählung und all diesen Dingen, die damit zusammenhängen, aber auch zwischen der freien Entscheidung des Menschen. Beide Dinge stehen in der Bibel immer wieder in einer Spannung. Jedenfalls Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, also nicht alles, nicht jeder, könnten wir uns fragen. Scheinbar gibt es bei Paulus hier zwei Teile. Ein Teil, der verstockt ist, und ein zweiter, in dem etwas anderes wirksam wird. Wie lange? Jetzt kommt's. Bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Hier erkennen wir jetzt einen Zeitrahmen, einen Zeitabschnitt, eine bestimmte Zeit, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Bei Nationen meint Paulus jetzt all die Menschen, die nicht zum Volk Israel gehören, die Nichtjuden, deren Vollzahl, also auch wir gehören damit dazu, hineingekommen sein wird. In einem Bereich, in dem sie vorher nicht waren, also in die Rettung durch Jesus Christus, in die Gemeinde mit der ganzen Berufung, die damit zusammenhängt. Und davon gibt es, wie Paulus hier formuliert, eine Vollzahl. Wie auch immer wir das verstehen wollen, vielleicht hat Gott irgendeine bestimmte Zahl da im Kopf, sich vorgenommen, einen bestimmten Zeitpunkt, bis der gekommen ist. Und dann wird man an Israel erkennen, dass sich dass Veränderungsprozesse in Gang kommen, Veränderungsprozesse einsetzen. Bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird, das ist Zukunftsform. Und dann Vers 26 weiter. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Das wird toll, oder? Darauf freuen wir uns. Ganz Israel wird gerettet werden. Das ist die Verheißung. Und das wird zu diesem bestimmten Zeitpunkt geschehen. Ganz Israel wird errettet werden. Hier hat man nicht mehr diese zwei Teile, sondern ganz Israel. Der Teil, der verstockt ist, und der Teil, der da nicht dazu zählt, die vielleicht offen sind für Gott, für sein Wirken, wie auch immer, die sind bereit, ganz Israel wird gerettet werden. Und damit müssen wir uns befassen. Auch wenn wir auf die heutige Situation vielleicht in Israel schauen und uns da so unsere Gedanken darüber machen, über die Situation im Nahen Osten, all das drumherum, warum die Dinge sich so entwickeln, wie sie sich entwickeln. Übrigens, der Begriff hier Errettung, erretten, ist der gleiche, wie er auch für uns, für die Errettung durch das Evangelium verwendet wird. Ziel ist, dass ganz Israel Anteil hat an dem Rettungshandeln Gottes. Ganz Israel. Und jetzt, Paulus ist ja Schriftgelehrter, er kannte sich aus im Alten Testament und so zitiert er jetzt daraus, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Zion, ein gängiger Begriff für Jerusalem, den Gottesdienst, für die Herrschaft Gottes. Er ist recht weit gefächert, aber so ungefähr kann man ihn ein bisschen definieren, einordnen. Retter, eine Person, die die Gottlosigkeit von Jakob abwenden wird. Hier wird der Zustand Israels beschrieben am Ende der Zeit. Dann, wenn ihre Errettung kommen wird, wenn der kommende Retter wiederkommen wird. Wird beschrieben als gottlos, wird es bezeichnet. Und wir fragen uns manchmal, wie kann das eigentlich sein? Ja, wie kann das sein? Israel, das heilige Land, das Volk Gottes, erwählt durch Gott. Aber tatsächlich, wenn man sich so ein bisschen umhört, beliest, es gibt eine Studie, die besagt, dass 65% der Menschen momentan in Israel von sich behaupten, nicht religiös zu sein. Ja. Gut, man kann noch streiten, was man darunter versteht, aber jedenfalls die von sich sagen, sie sind nicht religiös. 65% in Israel. Der Retter wird diese Gottlosigkeit abwenden, die Beziehung zu Gott wieder neu herstellen. Durch eine Erneuerung des Bundes ihre Sünden werden weggenommen werden. Und damit haben sie die gleiche Heilszusage wie auch wir. Die gleiche Heilszusage für die Juden wie auch für uns. Und wenn wir mal schauen, im Propheten Jeremia, auch er hat das schon dem Volk Israel vorhergesagt vor langer, langer Zeit. Denn sie alle werden mich erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr. Und ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünden nicht mehr denken. Das ist die Verheißung. Und so wird Israel am Ende der Zeit eine Wiederherstellung erleben, eine Hinwendung zu Gott. Sie werden den erkennen. An anderer Stelle heißt es, durch den sie gestochen, den sie durchstochen haben, durchbohrt haben. Doch bevor wir uns das anschauen, damit näher befassen, müssen wir uns erstmal mit dem Geheimnis der Berufung Israels beschäftigen. Und das möchte ich heute tun. Das Geheimnis, welches hinter der Berufung Israels steht. Einleitend zu diesem ganzen Thema Israel beteuert der Apostel Paulus, dass er die Wahrheit sagt. Wir gehen mal zurück ins Kapitel 9 und lesen mal den ersten Vers. Paulus spricht hier davon, dass er die Wahrheit sagt. Wir hätten gar nichts anderes von ihm erwartet, ne? Oder? Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist. Paulus ist sich also sehr, sehr sicher, dass er hier die Wahrheit weitergibt, was Israel betrifft. Und er tut das nicht rechthaberisch, sondern mit einem schmerzenden Herzen. Vers 2. Dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Ja. Ihm schmerzt dieser Zustand, das, was er sieht in seinem Volk, diese Gottlosigkeit und das vielleicht auch, was er im Blick hat, was sie noch durchleben müssten. All das, das schmerzt ihn. Das lässt ihn nicht gleich, er distanziert sich auch nicht von diesem Volk. Ja. Wenn sie auch nicht im Moment so glauben wie er, wie der Apostel Paulus. Vers 3. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein. Stellt euch das mal vor. Gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Ja? Also, kann man sich gar nicht vorstellen. Paulus ist bereit, sein Heil aufzugeben, seine Errettung aufzugeben, seine Beziehung mit Gott aufzugeben, um Israel wegen, um seiner Brüder und Schwestern in seinem Volk wegen. Ja? Wenn denn das helfen würde, ist natürlich bloß hypothetisch, das hilft ja nicht, aber wenn das irgendwie helfen würde. Und dem Apostel bewegt es sehr, sehr, was er da so sieht, was er mitbekommt, welche hohe Berufung Israel eigentlich hat und was sie daraus gemacht haben. Und jetzt zählt er 8 Merkmale dieser Berufung, dieser Bestimmung Israels auf. 8 Merkmale, 8 Punkte sind eigentlich ein bisschen viel für eine Predigt, aber wir gehen das mal heute durch. Vers 4. Die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und die Gottesdienste und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Diese Merkmale, die hier aufgezählt sind, sie sind einmalig. Einmalig in der gesamten Völkergeschichte. Der souveräne Gott erwählt sich ein Volk aus allen Völkern. Warum ausgerechnet Israel? Ja. Warum ausgerechnet Israel? Hätte nicht auch Deutschland nehmen können? Wir haben so viele Kirchen. Ja. Ohne uns das zu begründen, erwählt er sich ein Volk. Ausgerechnet Israel. Und wenn wir mal überlegen, es begann ja schon viel früher. Ja, Gott offenbarte sich einen Abram, ja, der damals noch im Ur in Chaldea lebte oder aus Chaldea stammte. Er sollte hinausziehen in ein Land, das Gott ihm zeigen werde. Und Gott sagt zu ihm, durch dich sollen alle Nationen der Erde gesegnet werden. Und da zeigt sich schon in dieser Person Abraham, diese ganze Bestimmung wird deutlich, dass Gott sich auch durch Menschen, später dann durch ein Volk, offenbart, zu erkennen gibt. Und der Höhepunkt der Offenbarung Gottes, Gottes Sohn, wird Mensch. Und das wird bereits schon im Alten Testament durchgängig immer wieder sichtbar vorausgeschattet, dass Gott sich in Menschen offenbart. Hier Abraham wird zu dieser, man könnte sagen, Schlüsselperson der Offenbarung Gottes für alle Menschen. Zunächst aber für sich selber, für seine Familie und dann für das Volk, welches aus ihm heraus erwächst. Er bekommt die Zusage von Gott. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Da war noch gar nichts zu sehen. Kinderlos war er gewesen. Ich will dich zu einem großen Volk. Und dann sehen wir im gesamten Alten Testament, wie das geschieht, dass sich die Verheißungen erfüllt, bis hin dann zu Jesus Christus, der den Glauben dann für alle Nationen eröffnet, ja, ausweitet. Und jetzt sagt Paulus hier, Israeliten, deren die Sohnschaft ist, das ist eine ganz interessante Formulierung. Das hat die Bibel schon ganz früh angedeutet, schon im zweiten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 22. Das sagt, also da ist dann Mose vorm Pharao, und du, Mose, sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn Israel. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Mein erstgeborener Sohn ist Israel. Gott nennt hier sein Volk, meinen erstgeborenen Sohn. Dieser Gedankengang zieht sich durch, weiter über den einzig eingeborenen Sohn, Jesus Christus, hin bis zu uns, Söhne Gottes, Kinder Gottes. Ja. Israel hatte also diese Berufung, diese Bestimmung, diesen Gedanken, Sohnschaft Gottes hineinzutragen in die Welt. Nicht nur geschöpft zu sein, sondern in einer ganz engen Vertrautheit, in einer ganz engen Beziehung, in einer Sohnschaft mit Gott unterwegs zu sein. Und diese Berufung gilt auch heute noch. Egal, was unterwegs schiefgelaufen ist. Wir lesen in der Bibel dann im Kapitel 11, lesen wir es, Gottes Berufungen gereuen ihn nicht. Ja. Es hat sich also bis heute daran nichts erinnert. Und das dürfen wir auch für uns festhalten, auch wenn wir heute auf Israel schauen. Sie sind berufen zu einer engen Gemeinschaft mit Gott. Das hat gar nichts mit Religion zu tun, sondern mit einer Beziehung. Mit einer Vertrautheit, mit einem Wandeln mit Gott. Und Paulus leidet darunter, dass diese große Bestimmung Israels nicht recht erkannt wurde. Oder dass sie immer wieder auch verlassen wurde. Manchmal sogar bewusst abgelehnt wurde. von diesem Volk. Als nächstes spricht Paulus dann hier nicht nur von Sohnschaft, sondern auch von Herrlichkeit. Gottes Offenbarung ist Herrlichkeit. Und das soll Israel in einer besonderen Art und Weise auch widerspiegeln. Gottes Herrlichkeit soll durch dieses Volk sichtbar werden in der Welt. Und immer wieder dann, wenn dieses Volk mit Gott ging, ja, wenn es funktioniert hat, dann, wenn ihr Bund mit Gott geschlossen wurde, wieder neu erneuert wurde, wie auch immer, dann wurde das auch immer wieder bewusst gesehen. Die Herrlichkeit Gottes wurde sichtbar. Der Wüstenwanderung durch eine Wolkensäule am Berg Sinai, im Zelt der Begegnung, da bedeckte eine Wolke das ganze Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Später verbund sich diese Herrlichkeit mit der Bundeslade. Als die Bundeslade verschwunden war, war auch die Herrlichkeit weg gewesen. Bei der Einweihung im Tempel unter Salomo, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus. Immer wieder sehen wir das, dass die Herrlichkeit Gottes sich niederlässt und sichtbar wird. Aber dann kamen auch Zeiten in der Geschichte Israels, wo der Prophet Hesekiel spricht davon, dass er in einer Vision sieht, wo die Herrlichkeit des Herrn Jerusalem verlässt. Aber bei dem gleichen Propheten Hesekiel bekommen wir schon einen Hinweis für die Nationen. Hesekiel 39, Vers 21. Und ich werde meine Herrlichkeit unter den Nationen erweisen, und alle Nationen werden mein Gericht sehen, denn ich habe, dass ich gehalten habe und meine Hand, die ich an sie gelegt habe. Das ist jetzt etwas, was wir verstehen müssen. Gottes Herrlichkeit wird nicht nur in den Segnungen sichtbar. Gottes Herrlichkeit wird nicht nur in den Segnungen sichtbar, sondern auch in dem Gerichtshandeln Gottes, ja, an seinem Volk. Vers 22 und 23 noch. Und das Haus Israel wird erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, von jenem Tag an und in aller Zukunft. Und die Nationen werden erkennen, dass ich das Haus Israel um seiner Schuld willen gefangen weggezogen ist. Das ist etwas, was für uns nicht leicht nachvollziehbar ist. Wir oftmals vielleicht auch nicht verstehen können und wollen, dass auch das Gerichtshandeln Gottes, ja, ob an Israel oder auch an den Nationen, seine Herrlichkeit sichtbar werden lässt. Doch immer dann, wenn auch hier in dem Zusammenhang deutlich wird, wo die Propheten geben uns schon so einen Ausblick auch auf diese Herrlichkeit, wo sie bleibend auf ihnen ruht. Vers 25 zum Beispiel. Jetzt wende ich das Geschick Jakobs und erbarme mich über das Haus Israel und eifere für meinen heiligen Namen. Dann, wenn der Sohn Gottes wiederkommen wird in Herrlichkeit und Macht, das ganze Haus Israel wird errettet werden und die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar. Das ist der Ausblick. Das ist immer wieder die Verheißung. Israel war berufen und ist berufen, an der Herrlichkeit Gottes teilzuhaben. Aber zunächst ist es noch nicht so. Und der Apostel Paulus ist sehr, sehr betrübt darüber. Es macht ihm traurig, dass all diese Dinge, all diese hohe Berufung verloren gegangen sind. Dass Religion, all die Gesetze, die Regelungen, den Blick auf Gott verstellt haben, ja, wo Dinge wichtiger geworden sind als Gott selber. Im Weiteren spricht Paulus von den Bündnissen. Das Bündnis mit Abraham, das Bündnis am Berg Sinai, am Berg Horeb, das Bündnis mit David und auch der Prophet Jeremia spricht von einem neuen Bund, der kommen wird. Was hat Israel, wenn wir mal so überlegen, was hat Israel nicht alles schon zugesagt bekommen von Gott? Zum Beispiel von Mose in der Wüste. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hört und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Ja. Eine einzigartige Berufung des Volkes Israel. Kein anderes Volk bekam das zu hören. denn mir gehört die ganze Erde. Mir gehört die ganze Erde. Und das ist immer wieder wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Den ganzen Wirrwarr unserer Zeit, den ganzen Durcheinander, wo manche anderen Leute meinen, sie sitzen am Hebel und wo wir uns fragen, was passiert hier eigentlich, wie geht das alles noch weiter, auch im Nahen Osten, die ganze muslimische Welt. Es wird immer verwirrender und undurchsichtiger, aber Gott sagt, mir gehört die ganze Erde. Ich habe es im Griff, ich habe die Kontrolle, ich komme an mein Ziel. Auch mit Israel, mit meinem Eigentum, das ich mir erwählt habe. Und nun sehen wir, wie Gott den Bund mit seiner Bestimmung auch ausweitet. Vers 6a. Und ihr solltet mir ein Königreich von Priestern, eine heilige Nation sein. Nicht ihr werdet ein Königreich haben. Ja? Das war manchmal so eine menschliche Vorstellung gewesen. Nicht ihr werdet ein Königreich haben, sondern ihr sollt mir ein Königreich sein. Sie selbst sollten für den Herrn ein Königreich sein. Die Herrschaft Gottes verkörpern, zeigen, sichtbar machen. Zu zeigen, Gott ist unser Herr. Zu zeigen, wie die Herrschaft Gottes Gutes bewirkt im Leben. Die Bestimmung Israels war das von Anfang an. Und zur gleichen Zeit aber auch zu sein, oder ist die Rede hier von Priestern. Priestern sind ja Vermittler. Ja. Sie vermitteln zwischen Gott und Mensch. Könige herrschen und Priester vermitteln. Und das ist vielleicht auch der ganze Grund für diesen Antisemitismus, Antijudaismus, der sich durch die Geschichte zieht. Diese großen Verdächtigungen auf die Juden hin. Sie streben nach der Weltherrschaft, ja, wurde schon geäußert. Das ist ein Missverständnis dieser Aussage und zugleich vielleicht auch Neid, ja, auf dieses einzigartige Volk und seine Berufung. Gott spricht, dass ihr mir eine heilige Nation sein sollt. Herausgerufen, herausgestellt, besonders geachtet, ja, für einen bestimmten Zweck abgesondert. Sie haben die Bündnisse, sagt Paulus. Er selbst war Jude. Er selbst war Pharisäer gewesen, er kannte das Alte Testament gut und wusste, was über sein Volk geschrieben steht. Und ihm schmerzt das zutiefst, was Israel daraus gemacht hat, aus dieser einzigartigen Berufung. Oft missverstanden, auch abgelehnt. Und jetzt, wenn wir wieder mal in den Römerbrief schauen, dann sehen wir, Paulus spricht nicht nur von Sohnschaft, von Herrlichkeit, von den Bündnissen, sondern er betont auch die Gesetzgebung. Die Weisungen Gottes für sein Volk. Anweisungen für das Leben. Ja. Die 10 Gebote zunächst mal auf den Steintafeln und dann im Weiteren geht Gott noch auf Einzelheiten ein. In den ganzen Schriften sehen wir das, diese Einzelanordnungen. Und auf einmal waren es 613. Geh- und Verbote, die wir in der Bibel finden. Ja, schon eine ganz schöne Menge, oder? Wenn wir die alle erhalten müssten, hätten wir ordentlich zu tun. Aber machen wir uns jetzt mal bewusst, kein anderes Volk auf dieser Erde kriegt so eine Anweisung zum Leben wie das Volk Israel. Eine Anweisung, wie das Leben untereinander, miteinander und in der Verbindung mit Gott funktionieren kann. Wie es gut laufen kann. Gesetzgebung, sagt Paulus. Und obwohl sie das alles haben, schmerzt es Paulus so sehr, dass sie den Kern dieser ganzen Gesetze, das Eigentliche dahinter, nicht erkannt haben. Ja. Paulus fährt dann, ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, wir haben noch einige vor uns. Paulus fährt dann im Text fort und benennt noch den Gottesdienst. Und das meint, so diese Vorrechte, die sie hatten, der Stiftshütte zunächst, dann des Tempels, diese ganze Opferei. Die Opfer machen ja deutlich, Gott ist heilig, der Mensch ist schuldig. Ja, und es braucht eine Versöhnung. Das alles hat Gott Israel gegeben, aber auch da haben sie es wieder in der Tiefe eigentlich nicht erkannt. Sie hatten das Vorrecht, Gott anzubeten, ihm zu dienen. Wisst ihr das, dass Gottesdienstfeiern ein Vorrecht ist? Nicht so recht, ne? Ihr seht das mehr als Pflicht. Ja? Gottesdienst zu feiern ist ein Vorrecht. Ja. So manchen Christen fällt es ja heute leicht, darauf zu verzichten. Ja. Sie meinen, das brauche ich nicht, zumindest nicht jede Woche. Ja. Aber Paulus sieht es als ein Vorrecht, als etwas, was Israel geschenkt wurde. Gottesdienstliche Begegnung mit Gott. Gottesdienstliche Begegnung mit Gott. Israel wurde es zuteil. Dann natürlich noch diese ganzen Verheißungen. Haben wir schon zwischendurch immer mal wieder erwähnt. Verheißungen. Wie viele Zusagen und Verheißungen hat Israel bekommen? Weiß das jemand? Ich habe mal die Zahl gehört, aber mir fällt sie momentan nicht ein. Eine Menge, es war eine Menge. Ja. Eine Menge an Verheißungen, die Israel bekommen hat von Gott. Fülle von Zusagen. Und wisst ihr, dass das auch das Ausmaß manchmal der Gerichte erklärt, all die Verheißungen, die Fülle an Verheißungen, so will ich es mal formulieren, erklärt auch das Ausmaß an Gericht. Es gibt nämlich eine göttliche Gesetzmäßigkeit, wem viel gegeben ist, von dem wird viel erwartet. Ja. Aber dazu ein anderes Mal, da gehen wir noch in den nächsten Teil drauf ein. Paulus hier, er ist zutiefst im Herzen betrübt. Er sagt weiter, deren die Väter sind. Gottes Offenbarungsweg, haben wir schon festgestellt, es sind ja Menschen. Und er sagt, er ist der Gott Abrahams, Isaaks und der Gott Jakobs. Ja. Diese Glaubensväter, Glaubensvorbilder kommen aus dem Volk Gottes. Kommen aus dem Volk Israel. Und Gott geht mit ihnen von Generation zu Generation. Und darauf haben sie sich ja auch noch zu Zeiten Jesu berufen. Wir haben den Gott Abrahams, Jakobs oder Isaaks. Wir haben Abraham zum Vater. Ja? All das bringen sie gegenüber Jesus vor. Aber Jesus bemängelt, dass sie auch hierbei nicht verstehen, um was es eigentlich geht. Doch sie hatten die Väter. Und weiter beschreibt Paulus, und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Aus denen, aus den Israeliten, wo Christus rausstammt, aus dem Volk stammt nach menschlicher Abstammung Jesus Christus, der Retter, der Messias. Jesus sagt selbst in Johannes 4, Vers 22, das Heil kommt aus den, oder das Heil ist aus den Juden. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist zu sagen, wir verdanken ihnen alles, weil sie selber, das Volk Israel hat ja recht wenig dazu beigetragen. Aber Gottes Plan war es, aus diesem Volk den Retter nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt kommen zu lassen. Weihnachtsgeschichte, es ist nicht mehr lange hin, ja? Erinnert ihr euch, Weihnachtsgeschichte? Euch ist heute der Retter geboren. Und das wird zunächst mal in den Juden, zu den Juden hineingesprochen. Euch ist heute ein Retter geboren. Christus ist in erster Linie den Juden als ihr Messias verheißen. Erst im Weiteren sprechen die Propheten auch davon, dass der Retter zu den fernen Völkern gesandt ist. Und Paulus macht hier in diesen beiden Versen, eigentlich ein kurzer Text, macht er diese Besonderheiten der Berufung Israels deutlich. Ich wiederhole nochmal, so zur Zusammenfassung, dass wir das nochmal vor Augen haben. Als erstes, Israel hat geschenkt bekommen die Sohnschaft, dann die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung, den Gottesdienst, die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen der Christus ist. Was für eine Berufung, was für eine Bestimmung für das Volk Israel. Und wenn wir nur mit diesen Gedanken im Hintergrund auf die Gegenwart, in die Gegenwart schauen Und dann müssen wir versuchen, irgendwie das einzuordnen, zu verstehen. Wenn ich das so beobachte, dann vermute ich, dass Israel ja in einer Übergangsphase ist zwischen einer Gerichtszeit und der Zeit der Errettung. Ich sage bewusst nicht, die Errettung steht vor der Tür. Ja. Soweit will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Aber sie ist Jahrzehnte oder seit Jahrzehnten näher gerückt. Erstaunlich nahe gerückt. Momentan ist die Situation im Nahen Osten wieder sehr angespannt. Wie schnell könnte das eintreten, was auch der Prophet Zacharja voraussagt? Und alle Nationen der Erde werden sich gegen Israel versammeln. Wie schnell kann das umschlagen? Oder auch auf der anderen Seite, noch ist das Volk Israel innerlich total gespalten. Ganz viele Gruppierungen, verschiedene Ziele und Wege, die Ziele zu erreichen auch. Wir sehen auf der einen Seite diese hohe Berufung, aber auch die momentane Verwirrung, Verunsicherung, Verirrung sogar bis hin zu den Bedrohungen. Oder auch wenn wir an das sündhafte Verhalten denken, diese Verfehlungen der modernen Welt, die eingezogen sind, genauso in Israel wie überall auf der Welt. Ich habe gelesen, Homosexualität zum Beispiel soll in Tel Aviv so hoch sein wie in keiner anderen Stadt der Erde. Kann man das gar nicht vorstellen. Ein Land voller Spannung bis heute. Einerseits das Wunder der Sammlung der Juden aus allen Völkern, aus allen Nationen. Dafür gibt es keine Parallele. Ja, weltweit nicht. Ein Wunder Gottes. Auf der anderen Seite die gescheinten Schwierigkeiten, die das mit sich bringt, die Siedlungspolitik und all diese Dinge. Die ganze Gesetzgebung auch Israels bringt weitere Spannung. Die Gesetze Israels sind mit dem Rabbinat verbunden, die immer mehr Juden gar nicht anerkennen. Ja, diese ganze säkulare Welt. Ich komme zu Ende. Fazit. Wir als Christen, wir warten nicht auf die katastrophale Weiterentwicklung. Stimmt das? Wir warten nicht auf die katastrophale Weiterentwicklung, sondern wir wissen, es kommt die Zeit der Wiederherstellung Israels. Die Vollzahl der Nationen wird eingegangen sein irgendwann und Israel wird wiederhergestellt. Sie werden ihren Messias erkennen. Und daran können wir uns beteiligen, diese rettende Botschaft weiterzusagen, dass die Vollzahl der Nationen eingeht. Ja. Wie lange es auch immer noch dauern wird. Gerade in unserer Zeit gibt es ganz viele Bemühungen, ganz viele Bewegungen, die unterwegs sind, sich sogar eine Zahl gesetzt haben, eine Jahreszahl gesetzt haben, bis sie hin das und das erreichen wollen, Gemeindegründungen, Menschen mit dem Evangelium erreichen. Ganz viel ist am Wirken, am Machen und Tun. Eine Dringlichkeit spürt man in der Welt, diese Vollzahl der Nationen zu erreichen. Und wir dürfen als Christen an der Seite Israels stehen. Immer und immer wieder. Und das auch deutlich machen. Wir beten für Israel. Wir segnen sie. Wollen Gutes in dieses Volk hineinsprechen. Das ist, sehe ich uns als unsere vordringlichste Aufgabe in dieser Zeit. Ja, die letzte Zeit, sie wird eine Zeit sein. Eine Zeit der Verführung. Eine Zeit der Verfolgung. Aber auch eine Zeit der Verkündigung. Eine Zeit der Verkündigung. Gottes Berufungen reuen ihn nicht. Ja. Gott bereut seine Berufungen nicht. Auch die Berufung Israels bleibt erhalten und kommt in Erfüllung. Wenn wir auch jetzt noch nicht erkennen, wie das geschehen wird und wann das geschehen wird. Aber ganz Israel, und damit schließe ich, wird am Ende errettet werden. Amen.